Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und schlagt sie bei dem Psalm 73 auf. An diesem Morgen werden wir eine kurze Pause von unserer regulären Predigtserie durch das Markus-Evangelium einlegen. So kommen wir nun zu dem dritten Buch der Psalmen. Das Buch der Psalmen ist in 5 verschiedenen Abschnitten eingeteilt. Und der 73. Psalm ist der erste Psalm in diesem dritten Abschnitt oder auch dritten Buch, wenn man das so mag. Der Grund, wieso wir das tun, ist, dass wir noch einmal die Güte Gottes erkennen, dass wir dort noch einmal Trost empfangen, noch einmal dem Herrn nahe sind, wenn wir uns abgeschottet fühlen. Ich bin mir sicher, ihr fühlt euch auch isoliert, wie ich das tue. Ich habe Fragen in meinem Herzen, die sündhaft sind. Und ich bin mir sicher, dass das bei euch auch so sei. Und gerade der 73. Psalm ist ein Psalm von Asaf, der Fragen hat an Gott. Fragen über seine Güte, über die Güte Gottes. Und der nach Fragen sucht und den gnädigen Gott in dieser Suche findet. Bestimmt kommt euch der Name Asaf bekannt vor. Er war ein Gesangsleiter. So lasst uns unsere Aufmerksamkeit nun auf den Text richten. Psalm 73. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod, und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu und es wird ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut, und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden, und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei deiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat, du nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkündigen. Dies war das heilige, unfehlbare und inspirierte Wort Gottes. Möge der Herr diese Wahrheiten auf unsere Herzen schreiben, uns Unterscheidungsvermögen geben und durch diese Worte an unseren Herzen wirken. Lasst uns noch einmal beten. Vater im Himmel, wir bitten, dass du uns hilfst, dein heiliges Wort zu verstehen, dass du uns dienst inmitten unserer Schwäche, dass wir diesen wunderbaren Psalm hören und überführt werden und darüber hinaus noch einmal daran erinnert werden, wer du bist und wie du deinem Volk gegenüber bist, dass wir dich nochmal frisch empfangen und annehmen, dass wir wissen, was wirkliche Güte ist und dir nahe sind. O Vater im Himmel, wir bitten, dass du deine Barmherzigkeit über uns ausgießt, dass du uns hilfst, himmlische Dinge besser zu erkennen. Vater im Himmel, das bitten wir alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind nun beim Psalm 73. Und da sind natürlich viele Verse. Und als ihr eure Bibeln aufgeschlagt habt und habt dann gesehen, ui, dieser Psalm ist ziemlich lang. Daraus wird bestimmt eine sehr lange Predigt. Ich hoffe das natürlich nicht, dass es zu lange ist, aber ich hoffe, dass es eine sehr erfüllte, also geistlich erfüllte Predigt ist. Das ist das Ziel. Das ist, worauf wir alle abzielen, dass wir daraus Erbauung erfahren. Und natürlich, es gibt verschiedene Arten, wie die Psalmen funktionieren, wie man diese Verse auch unterteilen kann. Aber in den Versen 1 bis 3 sehen wir, dass Asaf uns die Einleitung zu diesem Psalm persönlich gibt. Wir haben eine theologische Wahrheit, und dann wird diese Wahrheit strukturiert. Wir sehen nämlich in Vers 1, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Das ist die theologische Wahrheit. Das ist der Bogen, der diesen ganzen Psalm umspannt. Das ist wahr, das ist eine Tatsache, das kann man nicht einmal in Frage stellen. Und das ist auch, was der Kern ist, die Hauptbotschaft, dass Gott gut seinem Volk gegenüber ist, dass man das ja nicht vergesse. Gut gegen die, die reinen Herzens sind. Doch dann führt uns Asaf in seine eigenen Umstände ein, in seine eigenen Probleme, Anfechtungen. Er spricht nämlich ab Vers 2, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Er sagt uns hier in Vers 2, dass er Schwierigkeiten hat. Er sagt uns, dieser ganze Psalm handelt darum, dass ich mit der Güte Gottes ringe. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Was meint er damit? Es heißt, er hätte fast einen Fehltritt getan, Gott zu fluchen. Er hätte fast daran gezweifelt, zu glauben, Gott wäre nicht gut inmitten alledem, was hier abgeht. Er fragt sich nämlich, wie kann Gott gut sein, wenn es den Bösen so gut geht und den Gerechten so schlecht? Wie kann Gott da gut sein inmitten all dessen? Er ringt damit. Er hätte fast einen Fehltritt getan. Er wäre gestrauchelt. Er versucht uns hier in den Kontext zu bringen. Und in Vers 3 malt er diese ganze Sache nochmal etwas weiter aus. Er gibt uns noch mehr Details. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Habt ihr das gehört? Dieser gottesfürchtige Mann, dieser Gesangsleiter, sprach im Tempel des Herrn, bezeugte von sich selbst, dass er die Übermütigen beneidete. Dass der Gottesfürchtige das beneidet, was der Gottlose hat. Völlig auf den Kopf gedreht. Aber ist das nicht so bei uns, in unseren sündhaften Herzen? Wir blicken auf die Welt um uns herum und schnurstracks möchten wir die Dinge, die der Herr uns nicht geschenkt hat. Und fragen uns, ist Gott überhaupt gut, gut gegen mich, dass er den Gottlosen das gibt, aber nicht mir? Das ist, wo wir hier nun sind. Mit dem hat Asaf Probleme, damit ringt er. Und in dieser Passage der Schrift haben wir an diesem Morgen eine Zwei-Punkte-Predigt. Und seht, diese zwei Punkte sind wie Bogen, die sich über den ganzen Psalm ausbreiten. Wir sehen da noch einmal die Frage, wie kann Gott gut sein, wenn die Gottlosen Segen genießen können und die Gottesfürchtigen unter ihrem Leid verschmachten? Das werden wir uns gemeinsam ansehen, das ist die Frage. Und dann in den Versen 3 bis 15, wie bitter es sein kann, die Vorsehung Gottes in Frage zu stellen. Danach werden wir die Verse 16 bis 28 betrachten und darin sehen, wie wunderbar es ist, bei Gott zu sein oder die Nähe Gottes zu haben. Ihr müsst auch wissen, wie wir nun an diesen Psalm treten, ist Asaf einer, der einen Dienst hat, einen Dienst trägt. Also er ist der Gesangsführer. Er hat ein Amt. Er ist nicht einer, der einfach mal angestellt ist und eigentlich für nichts Besonderes, weil hier und da was macht, sondern hat eine wichtige Rolle. Er führt die Anbetung im Tempel. Das ist seine Arbeit. Er ist ein heiliger Mann. Doch in diesem Psalm, da ringt er mit etwas. Er hat Probleme damit, heilig zu leben und er hat Fragen. Und er blickt um sich herum und es scheint so, als würde das Leben um ihn herum keinen Sinn ergeben. Er lebt heilig, seine Freunde leben heilig und er hat Probleme. Und jeder Tag ist ein Schmerz, jeder Tag ist nicht leicht. Und wenn sie dann darauf blicken, was in den Leben der Gottlosen so abgeht, da sind sie neidisch, denn bei ihnen scheint doch alles wie am Schnürchen zu laufen. Doch sie sind gottlos, böse. Wie kann Gott gut sein, wenn er nicht die segnet, von denen er bezeugt, dass er sie liebt? Aber er segnet stattdessen diese Leute hier. Kann Gott gut sein inmitten all dessen? Das ist seine Frage, er ringt damit. Das ist, worin sein Herz nun verstrickt ist. Wie kann Gott gut sein, wenn er gute Dinge den Gottlosen gibt und schlechte Dinge den Gottesfürchtigen? Und wenn er diese Frage stellt in diesen Versen, da hat er zwei Dinge vor Augen. Er vergleicht die Leichtigkeit des Lebens der Gottlosen und die Güte Gottes und die schweren Zeiten der Gottesfürchtigen und die Güte Gottes. In den Versen 4 bis 12 vergleicht Asaf, wie leicht dieses Leben der Gottlosen sei und bezieht sich da auch auf die Güte Gottes. Und in den Versen 13 bis 15, da zeigt er uns, wie sehr die Gottesfürchtigen zu leiden haben und vergleicht das mit der Güte Gottes. Das sind zwei Unterpunkte unter dem Hauptpunkt, der eine große Bogen dieses Psalms, wenn man die Vorsehung Gottes fälschlicherweise in Frage stellt. In Vers 4, da beschreibt er uns nochmal ganz genau, wie das bei den Gottlosen so abläuft. Er sagt, hey, sie leben ein Leben, bei dem sie keine Schmerzen, kein Leid haben, bis zu dem Tag, an dem sie sterben. Dann sehen wir, wie in Vers 4 er diese Leute auch als Menschen bezeichnet, die sehr wohlgenährt sind. Das ist eine altertümliche Art und Weise zu sagen, dass sie ein tolles Leben führen. Die haben alles, was sie brauchen. Aber dann geht er weiter und wir kommen zu Vers 5. Und da sagt er dann, dass sie nicht so wie die anderen leben, wie wir alle, die geplagt werden und die Not haben. Sie leben also ein Leben, bei dem sie keine Schmerzen haben. Sie sind wohlgenährt und haben Reichtum. Sie haben keine Probleme und sind auch nicht krank, so wie alle anderen. Und dann sagt er ab Vers 6 dann, wie schlecht sie eigentlich sind in ihren Herzen. Sie sagen, dass Hochmut ihr Halsschmuck sei und die Gewalttat sei ihr Gewand. Und damit möchte er sagen, dass sie all diesen Stolz quasi wie Schmuck tragen. Sie zeigen es herum. Sie sind nicht einmal beschämt von dem. Er bezeichnet sie auch als solch gewalttätige Menschen, dass sie so schlimm sind, dass die Gewalttat wie ein Gewand sie umhüllt. In Vers 7 lesen wir dann, dass ihr Gesicht von Fett strotzt. Und das ist auch wieder mal eine altertümliche Art und Weise, um zu sagen, dass es ihnen überfließend gut geht. Vielleicht auch wie im alten Niederlande, wo man die Bilder noch von früher sehen kann, wo die Leute auf diesen Gemälden essen und sie lassen es sich gut gehen und ein anderer Kerl ist da unter einem Baum sogar sturzbesoffen und ist nicht mehr ganz bei Sinnen. Und möchte mit dieser Aussage hier aus der Bibel zum Ausdruck bringen, dass sie in solchen Ausschweifungen leben. Im zweiten Teil von Vers 7 lesen wir dann, dass sie auch mit Torheit überfließen. Dass ihre Herzen wie Quellen sind, die Torheit so hervorsprudeln. Dass sie einfach nichts Gutes im Sinn haben. Ab Vers 8 lesen wir dann, dass ihre Reden boshaft sind, dass sie hochfahrend reden und dass sie höhnen. Und da sehen wir, dass sie auch verbal hasserfüllt sind, dass sie die Menschen, die Mitmenschen unterdrücken mit ihren Reden. Und ab Vers 9 dann blicken wir noch tiefer in ihr Herz hinein. Dort lesen wir, sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass sie Gotteslästerer sind. Sie lästern Gott. Sie sagen, das, was Gott sagt, ist nicht richtig. Sie fluchen Gott mit ihren Worten. Nicht einfach nur privat tun sie dies, sondern so, als würden sie umherziehen und all diese lästerlichen Worte aussprechen. Und in Vers 11 sehen wir dann, was sie genau sagen, um nochmal in ihr Herz hineinzuschauen. Und es handelt sich hier noch immer um die Leute, von denen Asaf sagt, dass sie gute Dinge genießen können und würden. Sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Seht, sie hassen nicht nur Gott, sondern sind wie Atheisten. Sie verleugnen, dass Gott sich sorgt oder überhaupt alle Dinge sieht. Das sind wirklich böse Menschen. Es sind nicht nur Feinde von Asaf. Es sind Feinde von Gott. Das sind die, auf die Asaf blickt und sagt, ui, Mann, bin ich neidisch auf die. Er blickt zu ihnen rüber und denkt sich, ui, wie gern hätte ich all diese guten Dinge, die diese Leute genießen. All das Leben ohne Schmerz, so ein leichtfertiges Leben. Keine Probleme. Oh, ich wünschte, solch ein angenehmes und mit Reichtum überfließendes Leben zu führen. Denn das, wahrlich, das scheint mir eine sehr gute Option zu sein. Besser als mein Zustand. Dann in Vers 12. Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Seht, da haben wir noch einmal diese zwei Pfeiler des Neides des Herzens Asafs. Dass es denen immer gut geht und dass sie immer reicher werden. Damit hat Asaf Probleme. Und das ist das Profil, das er nun von den Bösen oder von den Gottlosen aufgestellt hat. Die, die Gott hassen und mit Überfluss von weltlichen Segen leben. Doch dann kommen wir weiter zu Vers 13. Und da beschreibt er sein eigenes Leiden. Und er vergleicht sein eigenes Leiden mit der Güte Gottes, setzt das in Kontrast. Und er sagt dann, ab Vers 13, ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. Drei Verse, wo er auf sich selbst blickt und auf all sein Murren und all sein Leid blickt. Ein sündhaftes Murren. Die Dinge, die er nicht bekommt, aber von denen er denkt, er würde sie verdienen. Und Vers 13, da stellt er wirklich eine sehr schlechte und böse Frage. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Vielleicht macht er auch eine Aussage und sagt, hey, meine Heiligkeit, völlig für nichts, völlig für die Katz. Seht, er stellt das in Frage. Er sagt, was bringt Heiligkeit, wenn ich daraus nichts ziehen kann? Wie boshaft ist das? Ich habe ein Leben für den Herrn gelebt und seht, das ist, was ich davon habe. Seht ihr die Spannung, wenn man das so ausdrückt? Ich habe alles getan für dich und du hast mir nichts gegeben. Das ist, was er sagt. Denn den ganzen Tag werde ich geplagt und gezüchtigt jeden Morgen. Mein ganzes Leben ist eigentlich schlecht und da geht nichts Gutes zu. Wenn ich für dich lebe, wieso kommen mir dann solche Dinge zu? Und in Vers 15 offenbart er noch einmal sein Herz. Er zeigt uns, wie nah er dran war, einen Fehltritt zu tun. Er spricht nämlich, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden. Oder anders ausgedrückt, hätte ich das nur ausgedrückt, was ich gedacht habe. Siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. Versteht ihr, was er damit sagen möchte? Er sagt, hätte ich meine geheimen Anfechtungen und Probleme öffentlich gemacht, hätten die Leute gehört, was ich in meinem Herzen denke, dann hätte ich dein Volk verlassen, im Stich gelassen, verworfen. Und das ist, was wir hier haben, von Asaf, einem Amtsträger, einem Leiter, einem Psalmenschreiber, Er hat Probleme, er ringt, er hat Anfechtungen. Und was ich euch zeigen möchte von den Versen 4 bis 12, ist, dass wir ein großes Profil bekommen oder sehr ausgemaltes Profil und detailliertes Profil dessen, was die Gottlosen genießen können. Aber wenn er über sich selbst spricht, ja, da malt Asaf das nicht so sehr aus. Da gibt er uns 3 Verse. Und nur bei 2 taucht er wirklich in sein Herz ein und wir bekommen einen Einblick in das, was ihn bewegt. Und in nur einem Vers, bekommen wir seine Angst zu spüren, seine Sorge und Unsicherheit, die er mit Gott hat. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Seht, was hier mit Asaf passiert, ist etwas Schreckliches. Inmitten seiner Fragen über die Güte Gottes vergleicht er das Wesen der Güte Gottes mit seiner Schöpfung und sagt, das ist gut. Er stellt also das Wesen Gottes in Frage und vergleicht das mit weltlichen Segen. Seht ihr das? Ihr fragt euch oder sagt euch, Moment, also ich, das würde ich nicht tun. Also ich würde nicht meinen weltlichen Wohlstand mit Gottes Güte vergleichen. Das würde ich niemals tun. Doch lasst mich euch sagen, das passiert ganz schnell. Ob du das nun zugibst oder nicht, oder ob man sich diesen Dingen schnell hingibt oder nicht. In den Momenten, in denen man fast strauchelt und zu Fall kommt. Doch ich würde sagen, jeder Christ hat schon diese Gefühle oder diese Gedanken gehabt, wenn man die Welt um sich herum erblickt. Sei es der Segen der Gottlosen oder einfach nur das Leben, so wie es abläuft, oder der jetzige Zustand, in dem man vielleicht sei. Vielleicht auch mit diesem Virus hier, der über den ganzen Erdball sein Unwesen treibt. Dann fragt man sich die Frage, ist Gott gut? Und dann wirst du ihn vergleichen, fast notwendigerweise, mit weltlichen Dingen, die du für gut ansiehst, sei es Wohlstand, Reichtum, Gesundheit, was immer es auch sein mag. Man trifft da den Trugschluss, es ist gut, gesund zu sein, und wenn Gott gut ist, dann wird er mich gesund machen. Oder Reichtum ist gut, und wenn Gott gut ist, also, wenn Gott mich dann auch liebt, dann sollte er mich doch eigentlich reich machen. Das ist ganz natürlich, was in unseren Menschen ist, aber das ist falsch. Und das ist, was Asaf hier herausfindet. Dass wenn der Gläubige auf die Güte Gottes blickt und dann auf weltliche Segen schaut, dann kommt man mit leeren Händen zurück. Denn Gottes Güte ist viel größer und herrlicher als weltlicher Reichtum und weltlicher Wohlstand. Viel größer ist Gott. Das ist sein Fazit. An diesem Punkt des Psalmes, da hat er ein verbittertes Herz. Und ich frage mich, ob ihr euch das schon mal gefragt habt, ob man bitter sei, ob man jemals verbittert war Gott gegenüber, dass man nicht genau diese guten Dinge bekommt und ich liebe doch Gott und wieso bekomme ich dann nicht diese guten Dinge? Und dann hält man das fest in seinem Herzen und wird langsam verbittert über diese Sache. Dann ist dieser Psalm genau für dich. Hast du diese Woche Probleme damit und fragst dich, hier bin ich ein Christ und wir sind mit der Familie eingesperrt. Ich weiß von einem Freund oder einem Bekannten, der hat auch schon seinen Arbeitsplatz verloren. Und wie steht es mit mir? Ich bete doch jeden Morgen. Ich lese meine Bibel ganz fleißig. Was wird mir passieren? Und da möchte ich euch sagen, dieser Psalm ist genau für dich, genau für euch. Und ich möchte euch noch einmal vergewissern, dass die Güte Gottes viel größer dir gegenüber ist als all diese anderen Dinge. Mein lieber Christ, ist viel herrlicher und größer und wunderbarer. Viel herrlicher als all diese Dinge. Doch lasst uns nun den zweiten Punkt anschauen. In den Versen 16 bis 28. Wie schön es ist, die Nähe Gottes zu haben, Gott nahe zu sein. In Vers 16 lesen wir dann, wenn Asaf noch einmal in sich geht und seine Ängste und Unsicherheiten betrachtet. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Wenn er da noch einmal nachdenkt über die Frage, wie passt die Güte Gottes mit dem Wohlstand und dem Wohlleben der Gottlosen zusammen? Das ist ihm mühselig. Und während ich meine Übersetzung für diesen Text vorgenommen habe, bin ich über dieses Wort gestolpert. Also das Wort, das hier mit vergebliche Mühe übersetzt wird. Da heißt es auch, dass es beunruhigend ist. Was Asaf damit sagen möchte ist, dass er keine Antwort auf diese Frage hat. Wie kann es sein, dass Gott gut ist, wenn er gute Dinge an böse Menschen gibt und den guten Menschen das Gute enthält? Er weiß, dass es wahr und diese Frage hat ihn beunruhigt. Er wusste nicht, was er damit anstellen soll. Und in Vers 17, da sagt er uns, was er tat, inmitten seiner Unsicherheit und inmitten dieser Frage. Da spricht er, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Hört ihr das? Was hat er inmitten seiner Frage, inmitten seiner Konfusion, in seinem Verwirrtsein getan, wenn er darauf blickt, wie die Gottlosen doch so ein Wohlleben haben? Er ging zum Herrn, um ihn anzubeten. Da, genau an diesem Punkt, konnte er die Frage richtig beantworten oder unterscheiden. Dort hat er die Antwort bekommen. Er hat unterscheiden können. Unterscheiden können, worum es wirklich geht. Oh, lieber Christ, ich möchte die Zeit nehmen und dich auch persönlich fragen. Hast du auch solche Fragen in deinem Herzen und weißt nicht, wohin damit? So bringe sie. Bringe sie zu dem Ort der Anbetung. Es ist, sich dem heiligen Gott des Himmels zu nahen. Das ist, was Anbetung ist. Sich ihm zu nahen, bei ihm zu sein. In dem Worte, in den Sakramenten, im Gebet, zu ihm zu kommen und deine Fragen und Unsicherheiten vor seinem Throne niederzulegen und all die Segen in Empfang zu nehmen, die er für sein Volk hat, damit sie es im Glauben annehmen. Das ist, worum es auch an diesem Morgen geht. Darum geht es in der Anbetung. In die Gegenwart Gottes zu treten und ihm nahe zu sein. Und all die beunruhigenden Fragen, all die Verwirrung, all das, was unsere Herzen beschwert, um das beiseite zu legen und noch einmal die Nähe Gottes zu empfangen. Das ist, was wir tun, Woche für Woche, uns dem Herrn zu nahen. Und wie wir in diesem Abschnitt auch nun weitergehen, dann lernen wir etwas in den Versen 19, 20 und 21. Da sagt er uns, zu welchem Schluss er gekommen ist, während der Anbetung, während er dort anfing zu unterscheiden. In Vers 18 lesen wir: Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Und ab Vers 19: Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Siehe die Bösen, sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Und in Vers 20 bringt er dann die Aussage, wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht. Seht ihr, was hier passiert oder was hier genau abgeht? In einem Augenblick fragt er sich, wieso segnet Gott die Gottlosen? Und dann kommt er in die Anbetung Gottes und hat das Wort Gottes gehört. Und was passiert, wenn man hört, wie das Wort Gottes vorgelesen wird? Klar, dann lernt und erfährt man wieder, dass Gott Sünde hasst und dass die, die Sünde tun, Feinde Gottes sind. Es sei denn, sie kehren um. Er hat zwar keine Antwort darauf, wieso sie so ein Wohlleben und so ein mit Reichtum erfülltes Leben führen. Doch er hat eine andere Antwort. Nämlich, dass sie vor Gott kein Wohlgefallen sind, dass Gott am Ende die Waagschale ausgleichen wird. Das ist, was er lernte. Und das ist durch dieses Werk der Anbetung, durch diesen Prozess. Da kam ein Wort der Gerechtigkeit, ein tröstendes Wort der Gerechtigkeit zu ihm. Zu diesem, ja, gottesfürchtigen Mann Asaf. Und das ist auch ein wunderbarer Trost für dich und auch für mich, dass wir wissen, dass Gott gerecht ist und natürlich nicht die Bosheit liebt. Aber in den Versen 21 bis 24, da verändert sich etwas. Da spricht er nämlich davon, wie Gott mit ihm umgegangen ist, während er verbittert war. Lasst uns die Verse nochmal gemeinsam lesen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte. Nun, was er damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass er ein Problem mit Gott hatte. Er sprach, dass sein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte. Da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Hört ihr das? Er sagt, inmitten all dessen, inmitten meiner Verbitterung, da war ich wie ein Vieh. Da war ich töricht. Und wer ist nun Gott für ihn in dieser Situation? Denn wir fragen hier nochmal die Frage, warum ist Gott gut oder wie ist Gott gut? Aber das haben wir doch in Vers 1, dass wir die theologische Wahrheit haben, dass Gott gut ist und dass er Güte an seinem Volk erweist. Und hier, dann in Vers 23. Und dennoch, inmitten der Verbitterung, bleibe ich stets bei dir und hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Hört ihr das? Was hat er nun gefunden, als er zur Anbetung ging, mit einem verbitterten Herzen? Er hat einen gnädigen Gott gefunden. Er hat die Güte Gottes gesucht und hat inmitten seiner Sünde und seinem verbitterten Herzen, als er an der Kante des Abgrunds stand, vor dem Abgrund Gott zu verwerfen, da bezeugt er: Und dennoch bleibe ich stets bei dir, und du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Und da ist das Versprechen wie ein Regenbogen über alle, dass selbst in den schlimmsten Augenblicken seiner Anfechtung, dass er immer noch bezeugte, du nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Er hatte die Hoffnung der Herrlichkeit, dass es da einen Tag gibt, an dem er so nahe bei Gott ist, dass er ewig in seiner Gegenwart sei, inmitten seiner Verbitterung und seinem viehischen Wandel und Herzen. Wie ist Gott Israel gegenüber gut? Meine lieben Freunde, dass er uns nahe ist, auch wenn wir schlimme Menschen sind, so werden wir gedemütigt vor ihm. Er ist bei seinen Leuten, bei seinem Volk, durch dick und durch dünn, durch Krankheiten und bei Gesundheit. Er ist bei uns, er ist mit uns. So ist er gut mit uns, so geht er gut mit uns um. Er verwirft uns nicht, er verletzt uns nicht. Er ist gnädig. Hört ihr das? In Vers 25 und Vers 26, einer meiner Lieblingsverse der ganzen Schrift, es ist wie eine Quelle, die hervorströmt. Dort sagt er: Wen habe ich im Himmel außer dir, und neben dir begehre ich nichts auf Erden? Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Das ist eine große Veränderung. In den Versen 4 bis 12 sahen wir noch, wie er das gottlose Leben beneidete und begehrte, dass er das gut und segenserfüllt nannte. Doch hier in Vers 25, da erkennt er, dass Gott ihm die ganze Zeit nahe gewesen ist. Durch die Anbetung, das wurde nochmal auf sein Herz gepresst, wie eine Gnade, die auf sein Herz geschrieben wurde. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Das ist, was er bezeugt. Sein Verlangen ist auf den Herrn gerichtet nun. Das ist, was gut ist. Und das hat er gelernt, als er sich Gott während der Anbetung genaht hat. Und er macht noch einmal eine 180-Grad-Wendung und sagt: Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Seht, er ist einen langen Weg gegangen. Er hat verlangt und begehrt, das Wohlleben und diese Einfachheit der Gottlosen. Doch nun kann er erkennen und sehen, dass Gott selbst das größte Gut ist, das wunderbarste, der größte Schatz, den man haben kann. Lass mich euch fragen, lieber Christ, ist es etwas, das du nun erblickst an diesem Morgen, das inmitten des Chaos um uns herum in der Welt? Ist Gott größer und dir gegenüber gut, weil er dir nahe ist und dich niemals verlassen hat, mehr und größer als deine Gesundheit, dein Geld, deine finanzielle Absicherung? So möchte ich dich nochmal auf ihn verweisen. Ich möchte dir sagen, Christ, er hat dich nicht verlassen und er wird dich auch niemals verlassen, ganz egal wie verbittert du bist, wie böse du wirst. Er wird dich nicht verlassen, er hält deine Hand. Er wird dich in die Herrlichkeit bringen und wird dich führen, jeden einzelnen Schritt dieses Weges, bis sein heiliger Sohn wiederkehrt. In den Versen 25 und 26, da sehen wir etwas, was in dem Herz Jesu ist. Du magst vielleicht sagen, hey, Pastor, Jesus ist doch hier nirgends in der Passage. Aber lasst mich euch sagen, im Leben Jesu, da hat er gesehen, wie die Gottlosen allen möglichen Reichtum haben und sie wohl gelebt haben und Jesus nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt ruhen könnte. Er hat alles mögliche Leid erduldet. Er ist es, der auf dem Kreuze hing. Und niemals hat er sich von Gott abgesagt, hat er Gott den Rücken gekehrt und wurde plötzlich verbittert. Doch er hat immer da diese wunderbare Gemeinschaft, Gegenwart, Nähe seines Gottes gehabt, selbst am Kreuz. Dort, wo es am schlimmsten war, was haben wir dort gehört? Wenn Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist, was er am Kreuz erduldete, um für unsere Sünden zu bezahlen. Aber in keiner Weise hat Christus ein verbittertes oder fluchendes Wort Gott gegenüber gesprochen, noch gedacht. Noch kam es ihm jemals in den Sinn, die Nachkommen der Generation des Volkes Gottes, also der Gemeinde, den Rücken zu kehren. Preis den Herrn für die Stärke unseres Erretters, dass er in all dessen heilig blieb, selbst als er für die Unheiligen sein Leben hingab. In den Versen 27 und 28, da haben wir die Schlussworte, die Zusammenfassung des Psalmes. Er sagt in Vers 27, denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Was haben die Gottlosen? Sie haben die Entfremdung von Gott, das ist wegen ihrer Sünde. Und was wird passieren? Sie werden vertilgt. Das ist, was er nun versteht. Du bringst das alles zu einem Ende, all die, die dir untreu gegenüber sind. Und in Vers 28 dann. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um all deine Werke zu verkündigen. Seht ihr, wie wir nun auch wieder zu diesen zwei Hauptpunkten kommen. Die Bitterkeit, die Vorsehung und die Versorgung Gottes in Frage zu stellen. Und das in Kontrast zu der Köstlichkeit der Nähe Gottes. Wann immer wir vor den Herrn treten in der Anbetung, dann passiert genau das. In Momenten, in denen wir verbittert sind, in denen wir uns so fühlen, als wären wir weit weg von Gott, als wären wir von ihm entfremdet. Da haben wir wunderbare Gemeinschaft mit ihm und genießen seine Güte, die niemals von uns weggenommen wird. Und eines Tages werden wir in vollem Ausmaß seine Gegenwart genießen. Doch ich möchte euch sagen, Bruder und Schwester in Christus, mach den Herrn zu deiner Zuflucht. Mach ihn zu deiner Zuflucht in dieser Zeit, in allen Zeiten. Renn zu ihm, flüchte zu ihm in der Anbetung, höre sein Wort, sei überführt und kehre dich noch einmal um zu ihm. Immer wieder, um dich nochmals in ihm zu erfreuen. Dass dein Herz überfließt, dass du sagen kannst, wie Asaph, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. So lasst uns beten. O himmlischer Vater, wir beten, dass du uns dabei hilfst, dein heiliges Wort zu verstehen, dass du unsere Augen und Herzen auf dich ausrichtest, dass wir deine Vorsehung und deine Versorgung verstehen, dass wir uns in dir sicher welken, dass wir bei dir Zuflucht und Sicherheit suchen, selbst zu solch unsicheren Zeiten wie jetzt, dass wir doch am Ende herauskommen aus dieser Zeit, noch heiliger und noch mehr gesegnet in den Zeiten, die noch kommen sollen. O Herr des Himmels, wir beten alle dies in dem Namen unseres Herrn Jesu.